Okay, 1. Timotheus 3, Vers 1. Ups. Ah, meine Bibel fällt auseinander. Ja, 1. Timotheus 3, Vers 1. Also nochmal zur Erinnerung, ist das hier nochmal der Bauplan, wie es der Gottesdienst und die Gemeindeordnung ablaufen soll. Ne? Hier ist der Paulus, der an seinen kleinen Timotheus schreibt. Und da ist ein bisschen Chaos und Unordnung im Gottesdienst selber und in der Gemeinschaft. Und ich finde das ziemlich cool, weil es auch uns hilft, heute einfach zu sehen, okay, wie war wirklich eine Urgemeinde aufgebaut, was ist ein gesunder Gottesdienst, was sagt Paulus dazu, ne? Und wir hatten jetzt ein paar Sachen gesehen, ich habe sie vergessen. Achso, erstmal Warnung vor falschen Lehrern, dann bleib in Gottes Wort und bei der Wahrheit, die dir anvertraut ist, beim simplen Evangelium. Steh ein, für was du glaubst, und kämpfe den guten Kampf, in dem du dein Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Ne? Und dann haben wir letzte Woche gesehen, die Unterordnung der Frau im Gottesdienst. Ne? Und hier bezieht sich wirklich nur auf das, was wir jetzt gerade haben, wenn die Gemeinschaft zusammenkommt und das Wort gepredigt wird und der Lobpreis klingt. Also hier geht es um den Gottesdienst an sich, nicht um das Leben außerhalb der Gemeinde. Ne? So, und Paulus sagt hier zu Timotheus, die Frau soll nicht herrschen über den Mann, sondern der Mann soll leiten. Ja. So haben wir es auch in Vers 8 gesehen, in Kapitel 2. So will ich nun, dass die Männer an jeden Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zoll und Zweifel. Also, wo er sagt, ihr Männer müsst einen Arsch in der Hose haben und anfangen zu beten, laut und klar sein. So, und nicht warten, bis eure Frauen euch tragen. Ne? So, und heute geht es um die Ältesten und Diakone, die eingesetzt wurden damals. Und die Ältesten sind Bischöfe oder Hirten, das sind Leute, die ein geistliches Amt haben in der Gemeinde. Die das Wort lernen, die beten, so, und die Seelsorge betreiben, so, und die die Herde zusammenhalten und gucken, dass es geistlich wächst und reift, so, dass Krankheit verschwindet, dass der Feind draußen bleibt. Die Ältesten sind die, die im Endeffekt den meisten Trouble abkriegen, wenn was falsch läuft. Ne? So, aber es sind doch die, die den Knüppel bekommen haben, wenn sie den Wolf sehen, der ein Schaf reißen will, die einen Arsch haben müssen und raufgehen auf den Wolf und ihn niederdreschen. Im Geiste, okay? Nicht physisch. So, und es gibt gute Hirten und es gibt schlechte Hirten. Das ist klar. Ja. Hast du gute Hirten, denen das Wohl das Schafe am Herzen liegt, die wirklich für ihre Schafe sterben und das nicht nur im physischen, sondern im, ich lege das aus, für alle Bereiche meines Lebens. Ne? Ein guter Hirte ist der, der sein Leben gibt, um für die Schafe zu leben, dass die alles haben und an den Ort sind, wo sie sein müssen, um Jesus zu finden. Ne? So. Und Paulus gibt hier Anweisungen heute für diese Ältesten, diese Aufseher der Gemeinde, was für einen Charakter die haben müssen. Und ich finde es krass, weil hier nur eine einzigste Sache ist, die irgendwie um Talent geht oder eine Gabe, die der Hirte haben muss. Ne? Und das ist, nicht Trunkenheit ergeben, gleich kommt's. Achso, im Vers 3, glaube ich, finde es gerade gar nicht, wo ist es denn? Achso, fähig, Vers 2 am Ende, fähig zu lernen. Das ist die einzigste physische Gabe, das Talent, das ein Ältester haben muss. Ansonsten geht es hier nicht um Weisheit, Erkenntnis, Charisma oder eine schöne Singstimme oder die Fähigkeit zu organisieren oder zu managen, mit Leuten zu reden oder sonst irgendwas, sondern sind alles, es geht hier um Charaktereigenschaften, die Paulus voraussetzt, damit jemand ein Aufseheramt überhaupt tun darf. Ich liebe das bei Gott, ganz anders als die Deutschen. Wir müssen erst beweisen, dass wir jemand sind, indem wir dann den Namen Doktor, Professor oder sonst was oder unseren Zettel zeigen. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, ich bin anerkannt. Oder Berufserfahrung erst haben und mitbringen und sagen, so, guck, das sind alle meine großen Taten, die ich getan habe. So, ich bin würdig, dieses Amt zu übernehmen. Auch wenn du mal eine Stellenanzeigen guckst in Zeitungen, so in christlichen Zeitungen für Priester oder Bischof oder Pfarrer oder so, die gesucht werden. Ist halt wie in der Welt, die irgendjemand sucht. Das sind oft, nicht immer. Und ich finde es so schön, einfach zu sehen, so dieses Stellenangebot, das hier Paulus nimmt. Wie man einen Pastor findet und sucht und auswertet. Und im Grunde ist es genau das Gleiche, das uns alle Christen betrifft, ob wir nur Aufseher, Diakone oder Gemeindemitglieder sind. Wir müssen den Charakter Jesu haben. Also gucken wir mal. 3 Vers 1. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Also es ist gut, das zu begehren, sagt er. Und ich kenne das. Du gehst durch die Gemeinde, bist Mitglied und so, und da gibt es Menschen, die sehen sich danach, Verantwortung zu tragen und zu leiten irgendwas, irgendwas zu bauen, irgendwo vorzustehen und Verantwortung zu tragen und ja, mit dabei zu sein am Werk des Herrn. Und dann gibt es andere, denen interessiert das gar nicht. Also wenn du das im Herzen hast, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist stolz und du willst einfach nur groß sein, einen Titel haben und angesehen von Menschen und vielleicht Leute einfach nur befehlen, wo es lang geht, so, ne? Weil das ist gut fürs Ego. Oder du hast es auf dem Herzen, weil das genau das ist, was mal kommen wird oder dran ist. Ne? Paulus sagt hier, man muss sich nicht dafür schämen, sondern das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Das ist eine vortreffliche Tätigkeit. Aber hier ist was drinne und da schließt dann schon das Erste raus, das ich vorhin gesagt habe, nämlich der trachtet nach einer vortrefflichen Tätigkeit. Was er damit schon sagt und ausschließt, ist, es geht nicht um Titel, ne? Und es geht nicht drum um Ansehen, sondern derjenige, der ein Aufseher sein will, der muss arbeiten. Der muss mehr arbeiten als die anderen. Weil auch Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Ne? Der Größte soll der Kleinste aller werden. Wir sind berufen, Diener Gottes zu sein. Einander zu lieben und einander zu lieben bedeutet, dass wir uns einander hingeben. Und das ist Arbeit. Und bedarf Ausdauer. Ne? An Nachhaltigkeit. Das ist nichts, wo man einmal sagt, ja, Sonntag komme ich zum Gottesdienst und ich habe zu dem gesagt, so, hey, ich bete für dich, jetzt habe ich den geliebt, oder ich habe Essen ausgeteilt oder einen Geschirrspüler und jetzt ist mein Job getan für die Woche. Den Nächsten zu lieben, betrifft unser ganzes Leben. Das ist unsere Hauptaufgabe hier auf Erden. Und das ist Arbeit. Also wenn jemand Aufseherdienst trachtet, der muss sich auch klar sein, dass das eine Menge Arbeit ist. Mehr Arbeit, als er vielleicht jetzt hat oder als man sieht. Und das ist wichtig, weil dem Faulen bestraft das Leben, ne? Und Gott auch. Der Faule kriegt nichts. Warum sollte der Faule von Gott gesegnet werden? Gott hat uns Männern einen Fluch gegeben, zu arbeiten. Ne? Den Fluch, den können wir nicht brechen, nur weil wir Jesus haben. Wir sind immer noch unter dem Fluch. Und ich kann das beobachten in der Kultur, in unserer Kultur, wenn wenig Arbeit da ist, an Orten, wo wenig Arbeit ist, ne? Da ist sehr viel Unzufriedenheit. Wenn da viel Arbeit ist, dann hörst du nur Gemeckere über die Arbeit. Okay, ne? Aber es ist nicht so unzufrieden alles. Ne? Wir Menschen müssen was tun, gerade für Männer. Ihr Frauen tut eh immer irgendwas. Kennen wenige faule Frauen, ne? Aber ich kenne eine Menge faule Männer. Ne? Also wer irgendwas zu sagen haben möchte, der muss doch bereit sein, was dafür zu tun. Ne? Aber es ist eine vortreffliche Tätigkeit. Ich kann da nur Amen zu sagen. Ich bin Hirte, Und ich weiß, was bedeutet, sein Leben zu lassen. Es ist einfach nur, du hast nie wirklich Pause. Und selbst wenn du mal Ruhe hast und keine Termine oder jemand, der kommt oder sonst irgendwas, du irgendjemand redest, bist immer beschäftigt in deinem Kopf und in deinem Herzen. Ne? Die ganzen Menschen sind wie eine Last auf dir gelegt. Und du musst einfach kämpfen. Mitleiden. Ob du nun willst oder nicht. Ne? Und wer danach trachtet, wird das Herz auch mehr und mehr kriegen. Und auch das ist wichtig zu wissen, wer nach einem Aufseheramt trachtet, der bekommt eine Menge Menschen als Ballast mit. Ne? Aber es ist was Gutes. Der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber der Aufseher zum ersten, sorry, heute kommt echt eine lange Liste, da müssen wir durch. Nun aber muss ein Aufseher untadelig sein. Ne? Also muss gerade laufen. Darf nichts haben, wo man sagt, keine Ahnung, guck dir mal den an, der lügt. Ne? Oder der stiehlt, der Pastor hier. Ey, guck dir mal den Ältesten an, der flirtet die ganze Zeit mit allen Weibern hier. Ne? Und versucht, wen er verführen kann. Oder guck mal, wie der sich benimmt. Absolut gegen Jesus. Das geht nicht. Sondern er muss ohne Tadel sein. Er muss einen heiligen Lebensstil haben und er muss heilig leben wollen, schon verändert sein. Ne? Mann einer Frau. Und das heißt nicht, er muss verheiratet sein, sondern das heißt, er darf nicht mehrere Frauen haben. Ne? Mindestens keine Frau, höchstens eine Frau. Ne? Wichtig. Das heißt auch, dass es ein Mann ist, der seine Gefühle und Leidenschaften kontrolliert und nicht rumflirtet oder sich ständig ergibt. Jemand, der stark genug ist, dem anderen Geschlecht mit Respekt voranzugehen. Ne? Jemand, der weiß, wie man umgeht und wenn es zu knifflig wird oder zu heiß, der bereit ist, dann zu flüchten. Ne? So wie, wie hieß er? Der Typ, der ohne seinen Mantel dann gerannt ist in Unterwäsche? Josef, genau. Ne? Frau kommt, macht ihn nackig, macht ihn heiß und Josef rennt. So muss das sein. Ne? Jemand, der sagt so, hey, es reicht. Wie könnte ich gegen meinen Gott sündigen? Auf die Art und Weise. Wie könnte ich vor der Gemeinde sündigen? Weiter geht's. Er muss nüchtern sein. Ne? Also seine Emotionen kontrollieren können. Nicht jemand, der, sobald er sich unwohl fühlt oder Unfrieden hat, das gleich nach außen plaut, und alle mitreißt. Oder der zornig wird und gleich ist alles eskaliert. Ne? Und es muss jemand sein, der sich kontrollieren kann. Und das gehört alles zur geistlichen Reife. Das betrifft uns alle. Ne? Das ist das, was Jesus in uns formt immer mehr. Und das ist gut so. Aber er muss schon den Lauf gelaufen sein. Ja, er muss doch schon verändert sein in dem Bereich. Ne? Das heißt nicht, dass Gott hier einen vollkommenen Menschen sucht, weil da hätte man gar keine Hürden. Aber es muss jemand sein, der vorangehen kann und schon mal ein gutes Zeugnis ist dafür, dass es passiert. Ne? Er muss besonnen sein. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was ist besonnen?
Also, wie du hin und was ist
Gut, so hätte ich es auch formuliert. Es ist jemand, danke, das ist ein cooles Wort. Der nachdenkt, der durchdacht handelt. Der denkt und dann handelt. So
so,
besser. Ne? Nicht jemand, der drauf losläuft wie ein junger Christ, so übereifrig, ne? So wie Petrus damals, so mit seinem Schwert und ne?
seine Konsequenzen vor Augen hat, wenn er was tut.
Ja, na jetzt haben wir das, reicht jetzt mit Definition. Wir haben es ja geklärt, ne? Aber im Grunde ist es jemand, der weise ist. Jemand, der erstmal nachdenkt, bevor er handelt. Jemand, der alles kontrolliert irgendwie, ne? Sich selber und das Umfeld in sich. Ne? Er muss anständig sein. Ein netter Typ. Ne? Jemand, der sich benehmen kann, der nicht irgendwie auffällt, weil er nur rumfotzt oder keine Ahnung, nur schlimme Worte sagt oder damit andere beschämt. Ne? Und das tut man manchmal. Ich zum Beispiel kann nicht die ganze Zeit Scheiße sagen oder sonst irgendwas, weil ich andere Christen damit beschäme, die könnten nicht mehr zuhören, die wären einfach nur beschämt. Ne? Das ist unanständig. So ein jemand, der sich benehmen kann. Ne? Auch anderen gegenüber. Es muss jemand sein, der gastfreundlich ist. Und dieses gastfreundlich ist nicht nur, dass ich sage, ich mache meine Tür auf für jeden, der da klingelt und eine Wohnung braucht. Das ist, gehört zur Gastfreundlichkeit dazu, klar. Sondern jemand, der gastfreundlich ist, der investiert sich in diejenigen, die in seinem Umkreis sind. Ne? So, das ist mehr als einfach nur füttern und Schlafplatz geben, sondern das ist sich selbst geben. Das ist jemand, der bereit ist, sein Leben zu geben für jeden, der gerade kommt, wenn Gott ihn schickt. Ne? Und sich selber nach hinten anzustellen. Das ist ein gastfreundlicher Mensch. Das sind die, wo man sich zu Hause fühlt. Ne? So ein fähig zu lernen. Ne? Und auch das ist wichtig. Ein Ältester muss das Wort lernen können. Hier steht nicht, er muss spitze sein im Lernen, er muss gut sein im Lernen, er braucht viel Theologie oder sehr viel Wissen, um alles zu verstehen. Hier steht nur, er muss fähig sein, das Wort zu lernen. Und das bedeutet nicht mehr als, es muss ihm irgendwie möglich sein, das, was Gott hier sagt, verständlich rüberzubringen, sodass andere anwenden können. Ne? So ein und ich habe Pastoren gesehen, die echt schlechte Lehrer sind, also einfach von der Art der Predigt oder sonst was, ne? So ein und trotzdem gute Lehrer sind, so weil du die Frucht siehst, die passiert. Ne? So ein, nicht der Trunkenheit ergeben. Ne? Darf kein Säufer sein. Jemand, der sich nicht unter Kontrolle hat. Da kannst du alle Drogen mit reinnehmen, wenn du willst, meinetwegen. Ist mir egal. Ich beziehe das jetzt hier auf die Trunkenheit. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass ein anständiger Christ nicht irgendwie sich berauscht mit irgendwelchen Drogen. Jedenfalls nicht ohne schlechtes Gewissen zu haben. So, ne? Aber hier geht es um Alkohol. Und der Alkohol ist eine Sache, den kriegt man leicht. Das war schon immer ein Problem. Siehe Noah, ne? Neue Welt, yeah, jetzt können wir neu anfangen. Und was ist er? Macht sich seine eigene Weinplantage. Ne? So, aber jemand, der vorsteht, der darf nicht unkontrolliert sein. Ne? Und wenn du besoffen bist, wenn man besoffen ist, dann hat man sich nicht mehr so im Griff. Ne? Da kommt schnell was raus, was einem leid tut. Oder man schwankt hin und her. Und auch im Geist sollten wir nicht besoffen sein, ne? Sondern voll im Geist. So nicht gewalttätig. Ne? Stell mir vor, ein Pastor, der gewalttätig ist. Also der seinen Zorn und seine Wut nicht kontrollieren kann. Ne? So warum steht das hier? Das ist so wichtig, weil ich glaube, als Pastor kommst du in super vielen Situationen oder als Ältester, für mich ist das alles eins, ne? Kommst du in super vielen Situationen, wo du, wenn du gewalttätig bist, draufschlägst. Ja. Menschen sind einfach dumm, ne? Und du wirst oft verletzt oder beleidigt. Es muss jemand sein, der friedlich ist. Ne? Glückselig die Friedensstifter. Nicht nach schändlichen Gewinn strebend. Ne? Auch das ist wichtig. So nicht zu gucken, wie können wir noch mehr Geld kriegen. Und hier geht es nicht um schändlichen Gewinn nur für ihn selber, sondern allgemein für die Gemeinde. Für einen selber kommt noch her noch, nicht geldgierig. Ne? Aber dieser schändliche Gewinn, das ist, wenn man im Namen Gottes Kohle macht. Ne? Wenn man denkt, durch viel weltlichen Krams hat man auch viel mehr Einfluss und kann viel mehr bewirken. Ne? Jesus wollte das nicht. Er kam zu diesem Marktplatz da und hat die verabscheut. Ne? Hat seine Peitsche genommen und hat das sauber gemacht. Ne? So warum? Weil im Namen Gottes wird kein Geld gemacht. Im Namen Gottes wird er rettet. Und die Errettung gehalten, so auch mehr auch nicht. Ne? Von daher musst du selber nachdenken. Und für mich zum Beispiel. Ach, ist egal, das ist alles, vergiss es. Wenn es dich betrifft irgendwann, dann frag Gott. Ne? Mit Musik Geld zu machen, bis wohin ist es Spende, ab wohin ist es einfach nur Kommerz. Ne? Christliche Bücher schreiben, bis wohin ist es zur Erbauung, ab welchem Punkt an wird es aber einfach nur noch, ne? Schändlicher gewinnen. So die ganzen Konzerte oder die kleinen Aufkleber oder die kleinen Dinger. Wir müssen halt gucken, ne? Wenn eine Bibel so teuer ist, dass ich es mir kaum noch leisten kann, finde ich das schade. Ne? Für mich ist das schändlicher Gewinn. So in manchen Bereichen ist es okay, eine teure Bibel anzubieten, weil da viel Arbeit drin steckt und das Papier so dünn ist und alles, ne? Kein Ding, aber schändlicher Gewinn wird es für mich dann, wenn man eine billige Bibel sucht, um sie zu vergeben, man findet keine, ne? So. Also bleibt dir nur übrig, eine Bibel für 8 Euro oder 10 Euro zu kaufen, dann verteil mal 10 davon. Ne? Es muss jemand sein, dem es nicht um Geld geht, sondern dem es darum geht, um das geistliche Wohl der Gemeinde. Ne? Nicht nach ständig gewinnstrebend, sondern gütig. Ne? Jemand, der das Gute tut, jemand, der das Gute sucht, jemand, der das Gute gibt, ne? Jemand, der zu anderen nett ist, ne? Dem sein Gewinn sein eigener Verlust ist. Und nicht streitsüchtig. Super wichtige Aufgabe für einen Ältesten, ne? Einen streitsüchtigen Ältesten würde ich nie berufen zum Ältesten hier. Zum Hirten hier. Warum? Weil bei Streit nun mal Spaltung bringt und nicht Einheit. Ne? Und das Ziel von einem guten Hirten ist, zusammenzuhalten. Und du kennst das. Ich komme in so viele Situationen, wo ich auch geneckt werde irgendwie. Oder bei Kindern sich traut, was zu sagen. Ich derjenige Dobi bin, der halt sagen muss, so, das ist theologisch nicht korrekt. Ne? Auch wenn wir einen streitsüchtigen Ältesten haben, so, dann bedeutet das, dass der die ganze Zeit nur, na, so, helf mir mal. Was? Na, die ganze Zeit einfach nur, mein Kopf ist gerade frei, diskutiert und über irgendwelche theologischen Standpunkte streiten muss. So, ne? Das wollen wir hier nicht. Das habe ich so oft gehabt, so Leute, die hierher kommen und ihre schlimmen Doktrinen irgendwie verbreiten, wie Giftpilze. Ne? So, ja, katholische Kirche ist Antichrist und so, müssen wir bekämpfen und dies und jenes. Ne? Ich meine, so muss jemand sein, der sagt, so, das will ich hier nicht. Ich will hier nicht streiten wegen Nichtigkeit. So. Und nicht geldgierig. Auch wichtig. Irgendwie hier, wie ist der große Evangelist? Graham, Billy Graham. Ja, genau. Der hat doch mit seinem Team da damals die Regel gemacht, ne? Wir fassen das Geld nicht an, wir fassen die Frauen nicht an und wir fassen die Macht nicht an, ne? Das sind die Sachen, die uns Menschen zu Fall bringen. Ne? Also kommt es gleich zum nächsten. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Das heißt nicht, seine Kinder unterdrückt bis zum geht nicht mehr, sondern dessen Kinder ihn respektieren als Vater. Ne? Wenn meine Kinder mich nicht respektieren, dann ist mir klar, okay, dann bin ich anscheinend ein sehr schlechter Vater. Weil ich bin kein Vorbild, den sie nacheifern wollen. Ne? Sie müssen seinem eigenen Haus gut vorstehen. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, ja, wie wird er denn für die Gemeinde Gottes sorgen? Und stimmt, wenn ich oben meine Familie nicht zusammenhalten kann, sondern die sich hassen und alles und miteinander kämpfen, wie soll ich hier unten Ordnung schaffen? Bei Menschen, die mich viel weniger lieb haben. Ne? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Super wichtig. Ne? Stolz. Nur weil jemand zum Glauben kommt und total begeistert ist im Herrn, heißt es nicht, dass er schon gebrochen wurde. Ne? Du siehst das, wir hatten oft hier Bibelschüler da und einer, der hier mitgearbeitet hat, das war für mich dann nur noch eine Last. Ne? Weil er kommt frisch absolviert mit seinem und weiß alles, ne? Wurde in allem geschult und gelehrt und weiß jetzt, wie man eine Gemeinde gründet. Ne? Kommt hierher und sagt, ja, ich bin Pastor ne? Für Lobpreis. Wobei ich überhaupt nicht das gesehen habe, dass er hier gerade ein Hirte ist. Ne? Das sind, wenn wir zu aufgeblasen sind und dann in Macht kommen, blasen wir uns weiter und weiter auf, ne? Bis wir irgendwann im Himmel sind, also fliegend. Und Gott schickt dann zum Glück einen Adler, der uns annagt. Ne? Dass wir wieder auf den Boden klatschen. Er sagt ja, wenn wir uns zu weit erhöhen, ne, so, dann beugt er uns nieder, demütigt er uns. Ne? Aber der Demütige, den hebt er auf und bringt zu Ehren. Ne? Wir müssen da aufpassen, nicht zu schnell jemanden reinzubringen. Deswegen bei der Chapel zum Beispiel ist es einfach so ein Gesetz, in Anführungsstrichen, was individuell dann trotzdem behandelt wird, aber zum niemand wird in irgendeinen Dienst reinberufen, auch in keinen praktischen Diakoniedienst, vor einem halben Jahr. Muss sich erst bewährt haben, dass er wirklich von neuem geboren ist und ein bisschen von der Liste, die gleich kommt. finde das weise. Ja. Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und ins Gericht des Teufels fällt. Und ich habe das gesehen. Ich war schon immer irgendwie ein Leiter, gleich reinberufen in die Diakonie. Ne? Ich war sofort Diakon nach meiner Bekehrung, Assistenzpastor, musste den mal reinziehen. Ich habe noch gar nicht viel verstanden, aber trotzdem war ich schon ein stellvertretender Hirte. So, ne? Nicht, weil ich wollte. Mich hat 3 Jahre lang niemand dann benannt mit irgendeinem Titel, Diakon oder Ältester oder irgendwas. So, ich wusste nicht, was ich bin und wer ich bin. Ich wusste nur, dass ich bin und das zu tun habe, was Gott mir aufträgt jeden Tag. Ja. Und das reicht. So, aber dann kam ich zu dem Punkt, wo ich meinem Pastor bei der Predigt zugehört habe und gesagt habe, das könnte ich besser, ich möchte das auch gern sein. Vielleicht geht er ja jetzt und ich kann die Gemeinde übernehmen. Ne? Weil das war bei ihm mehrmals so, dass er so zu kämpfen hatte mit bekloppten Christen oder mit anderen Sachen, so, dass er gesagt hat, ich höre auf, ich gehe nach Amerika, hat er irgendwann mal gesagt. So, ne? Mir reicht es jetzt. So, ne? Wo ich dachte, ach cool, vielleicht bin ich dann der nächste Pastor. Ne? Und das ist schön, weil Gott mich dann zu einem Punkt gebracht hat, wo er mich echt zerstört hat. Ich würde hier nie einen Ältesten reinsetzen, noch einen Hirten, der die Gemeinde mit mir zusammen weidet und leitet im Geist, so, der noch nicht gebrochen wurde von Gott. So. Weil nur jemand, der gebrochen ist und der weiß, wer er ist und was er ist, so, und der kann wirklich gut leiten. So. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde. Also auch unter Nichtgläubigen, unter gottlosen Menschen muss er trotzdem ein gutes Zeugnis haben. Zum Beispiel könnte ich mich hier benehmen wie Petrus, was weiß ich denn, so, und na, vielleicht lieber wie Paulus, so, ne, und dann gehe ich raus, aber in der Welt benehme ich mich wie Saulus. Ne. Machen manche. Ne. In der Gemeinde, im Gottesdienst der Heiligen, heilig sein, Christ sein, aber sobald sie die Gemeinde verlassen, die Gemeinde Gottes und unter Nichtchristen sind, leben und sich benehmen und reden wie die Heiden. Ne. Naja, jetzt ist er dran. Man muss ein gutes Zeugnis haben bei denen draußen. Und das bedeutet für mich ein Zeugnis für Christus. Für was soll ich sonst ein Zeugnis haben? Mein Zeugnis ist die Liebe. Und wenn ich die Liebe lebe, dann bin ich Zeugnis für Christus. Wenn ich Jesus lebe, so, und man Jesus hört in mir, dann bin ich ein gutes Zeugnis für die da draußen. Auch ich muss anderer Meinung sein in vielen Bereichen. Und in manchen Bereichen muss ich mich abgrenzen und sagen, den Weg gehe ich nicht mit, geht nicht. Weil ich gehöre Jesus. So, und in manchen Bereichen ist es okay, mitzugehen, ne, und dabei zu sein. Aber wir müssen eine Stellung nehmen. Und jemand, der 2 Leben führt, ist kein guter Ältester. Und Paulus sagt ja, der soll nicht berufen werden. Er muss ein gutes Zeugnis haben, auch außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in übler Nachrede und in die Fallstricke des Teufels geht. Und das siehst du oft, ne? Diese großen heiligen Männer über großen Gemeinden und dann kommt in den Nachrichten irgendwas, was rausgekommen ist, ne? So ein, was sie gemacht haben. So ein vergewaltigt oder rumgehurt oder auf Drogen oder sonst was, Geld der Gemeinde verschwendet für einen eigenen Reichtum. Ne? Ich finde es gut zu wissen, dass irgendwann eh alles rauskommt. Ne? Von daher müssen wir nicht jagen. Aber es muss jemand sein, der Christus leben kann. Für mich sind es harte Worte, weil ich in vielen der Punkten immer mal wieder fehle. Ne? So. Aber darum geht's auch nicht. Hier steht nicht, da muss es perfekt machen, sondern das sind Eigenschaften, die schon da sein müssen. Und wir wissen, dass die Eigenschaften, die Gott uns gibt, dass er da immer mehr formt und man das immer mehr hat, ne? So sein Charakter. Aber es muss jemand sein, ein Hirte, der irgendwie schon vorangegangen ist, damit man folgt. Ne? So. Jetzt die Diakone. Und das hat mich immer begeistert, weil ich mein Leben lang schon Diakon bin, auch jetzt noch. Bin ich Diakon und Ältester. Ne? So, die Ältesten haben so eine geistliche, die geistliche Leitung der Gemeinde, die Diakone haben so diese praktische Leitung in der Gemeinde. Ne? Alles das, was gemacht werden muss. So ein Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein. Ne? Also ehrlich. Also nicht doppelzüngig, ehrlich sein. Ne? Also nicht so ein, hey, du, du machst es echt toll. Ich sehe voll, wie Gott in dir wirkt und dich verändert. Das ist total krass, ne? Und dann zu Hause zum Mann oder Frau, so ein, hey, der David, ja, so ein Loser, echt, so ein Loser, ja, so ein doppelzüngig. Zu sagen so, ah, oh, ihr seid so wundervoll, ihr betet so klasse und ihr seid so tolle Christen, es macht mir so viel Spaß und hinterm Rücken dann schlecht zu reden. So ein, es muss ein Diakon, jemand, der abwäscht oder putzt soll, muss ein Mensch sein, ob Mann oder Frau, der oder die ihr Ja ein Ja ist und das Nein ein Nein. So, ist nicht immer leicht. Nicht vielem Weingenuss ergeben. Also auch keine Säufer. Und wenn mir das, aber wenn mir das auffällt, und das ist mir gleich am Anfang aufgefallen, die Ältesten dürfen anscheinend mehr trinken, weil die brauchen anscheinend doch mehr Alkohol, ne? Weil hier steht in Vers 3, nicht der Trunkenheit ergeben, ne? Und hier unten bei den Diakonen, die nur putzen, steht, nicht vielem Wein ergeben. Ne? Denk mal drüber nach. So, also ich darf jetzt saufen. Nee, ist Quatsch. Ne? Also muss auch jemand sein, der ein gutes Zeugnis hat. Ne? Nicht nach schändlichen Gewinn strebend. Genau das Gleiche. Ne? Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Ein Diakon muss jemand sein, der sich nicht schämt für das Evangelium, für die Wahrheit Gottes, sondern der ohne schlechtes Gewissen in diesem Evangelium lebt. Und diese sollen zuerst erprobt werden. Dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Krass, oder? Da halten sich nicht mehr viele Gemeinden heutzutage dran. Da wird jeder eingestellt. Ach, wir brauchen hier noch jemanden, der einen Garten macht, holen wir einen Hartz-IV-Empfänger. Ein Eurojobber. Ne? So ein. Aber das hier ist Gottes Art, wie Gemeinde, wie er möchte, dass Gemeinde geleitet wird. So ein. Und das ist echt haarig hier, weil er sagt hier, so ein, dass derjenige, der dann zum praktischen Dienst übergeht, so, der muss erst erprobt werden. Der muss bewiesen haben, so ein, dass er ein geistlicher, reifer, heiliger Mensch ist. Hammer. So ein. Und wenn du mal in Römer 16 guckst, ihr kennt die Geschichte, aber da waren die Entstehungsgeschichte der ersten Diakone, weil die gab es davor noch nicht. Und in 16 Vers 1 habe ich mir aufgeschrieben, stimmt das? Hoffentlich. Schade. Apostelgeschichte, ja. Ja, mach mal. Wo ich such die Stelle, wo die ersten Diakone eingesetzt werden. Also kurze Vorgeschichte. Die Apostel sind da und sind nicht nur die Apostel, sondern auch die Diakone in der Gemeinde, die bedienen die Menschen mit Essen. So, die waschen ab, so, die bereiten Gottesdienst vor. Was? Sechs.
Apostelgeschichte 6.
Sechs Vers eins. Okay. Ah nee. Sechs. Genau, danke. Ich lese mal. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, also es wurden, die Gottesdienst wurde immer mehr und die Apostel hatten zu viel Arbeit, haben es nicht mehr geschafft, entstand ein Murren der Hellenisiten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Das war damals, die Witwen waren vom sozialen Stand her die Ärmsten und Schwächsten in der Gesellschaft. Weil für die hat niemand gesorgt, da gab es keine Förderung oder irgendwo was. So, von daher haben die anscheinend eine Tafel, die Gemeinde damals eine Tafel eröffnet für Witwen. Ne? Und die Apostel haben die Witwen bedient. Müsst ihr mal reinziehen, ja? Okay. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Hey, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben, voller Heiligen Geistes und voller Weisheit sind. Die wollen wir für den Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Ja? Also Älteste und Diakone. Und das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens, voll Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus, Nikanor, Timon, Parmesan und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Der heißt Parmesan, oder? Ah, nee, Pem. Ja. Parmenas und Nikolaus stellt sie vor die Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem und eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Also die fingen an, da Ordnung zu schaffen und haben gesagt, wir brauchen Diakone und nicht irgendwen, Lutz oder Karl, der fleißig ist, sondern wir brauchen Männer, die im Geist stehen, die in Gottes Kraft und in seiner Weisheit und in seiner Liebe sind, die schon gereift sind und ein Vorbild sind für die Gemeinde. Das ist Gemeindeleitung, wow. Da hast du nicht viele Mitarbeiter in kleinen Gemeinden, oder? So ein, und im Großen wahrscheinlich auch nicht. So ein, aber ich finde es so krass, so für die ist das so wichtig gewesen damals. Und doch Paulus war später noch wichtig. Warum? Weil danach fing es jetzt richtig an. Das Wort breitete sich dann aus, weil die hatten viel mehr Zeit zu beten, viel mehr Zeit, das Wort zu studieren, mit den Herrn zusammen zu sein. Und da drin ist ja auch Seelsorge, ne? So ein zu lernen zwischen 1 und 1 Personen, die Hilfe brauchen oder mehr das Evangelium oder sonst was. Ne? Und das Wort breitete sich aus und es kam viele zum Glauben. So ein und wir brauchen das. Wir brauchen Männer in der Gemeinde und Frauen in der Gemeinde, die beten. Ne? So ein, damit sich was bewegt im Geiste. Ne? Weil wir sind ja nicht die, die gewalttätig sind und gegen was Physisches kämpfen, sondern gegen geistliche Mächte kämpfen wir. Und wie kann ich gegen geistliche Mächte kämpfen? Geistlich. Unsichtbar. Wir brauchen mehr Beter. So ein in der Welt. Also setz nicht irgendjemanden rein, Timotheus, sondern achte genau darauf, dass es jemand ist, der alles zur Ehre Gottes tut. Und ich liebe das. Du hast jemanden, der im Putzteam ist und der putzt die Gemeinde und sorgt dafür, dass alles sauber ist und bereit ist für den Gottesdienst. Und wenn er dabei Gott preist und alles zu seiner Ehre tut, dann das ist Gewinn. So ein, da ist jemand, der kocht, obwohl er krank ist, aber er tut es für Jesus und für die Gemeinde. So ein, das ist Gewinn. Ja. So ein, da ist jemand, der gibt. Da ist jemand, der jemanden sucht, wie er ihn irgendwie halten kann, erbauen kann, ermutigen kann. Da ist jemand, der einen Bruder und eine Schwester in Not sieht und kommt hin und weiß, hey, die Not kann ich begleichen, komm hier, ich habe noch einen Pullover übrig, so ein, oder sonst irgendwas. Ne? Ich habe noch ein paar Kartoffeln da, so ein, lass uns zusammen was essen. So ein, weißt, und wenn das Männer und Frauen sind, so ein, die im Geiste sind, so dann erlebt die Gemeinde Hochkonjunktur, da bin ich mir sicher. Aber wenn da Leute sind, und das habe ich immer wieder gesehen, und ich sehe es auch weiter immer wieder, weil es immer schlimmer wird, so ein, wenn du eine Gemeindeleitung hast, wo selbst die Gemeindeleitung Männer und Frauen drin sind, die kein heiliges Leben haben, die nicht Heiligung vorleben, so ein, ne? Die, manche glauben noch nicht mal an Gott, das ist so traurig, so ein, und sind stolz drauf, so ein, wie innovativ sie sind. Peinlich. So ein, und dann hast du Diakone, die in der Gemeinde vorstehen und von der ganzen Gemeinde gesehen werden. Und wenn du das kennst, die Leute, ich benenne das ja auch nicht. Ne? Du bist Diakon und du bist Ältester. So ein, das brauche ich gar nicht. Entweder ist man das oder nicht. So ein, und ein Diakon benimmt sich wie ein Diakon. Kann ich irgendwas, will dienen. Ein Ältester ist ein Ältester. Warum? Weil er die Menschen so sehr auf dem Herzen hat, dass er sie mitweidet und Acht gibt, dass alles alle gesund sind. Ja. Dann ist es irgendwann, macht man das laut. Ja. Aber warum? Weil sie schon das Zeugnis haben, dass es sind. So, ne? Und hier ist es genauso, wenn du da eine Gemeinde hast, so, die wie ein Betrieb geführt wird. Hauptsache, es sind Arbeiter da und Hauptsache, es geht voran und es wird größer und mächtiger. So ein, dann ist es echt schade, weil der Geist Gottes und seinen Segen und seine Fülle immer mehr verschwinden werden. So. Weil für welche Ehre macht man es im Endeffekt, wenn man nur noch Menschen hat, die leben, wie sie wollen und keine Gottesfurcht zeigen. So. Was für eine Gemeinde ist das? Und wenn ich mal sehe, die Diakone hier in der Gemeinde, die hier sind, so, das sind die, die überall die Gemeinde tragen. Das sind die Menschen, wo man sich wohlfühlt. Das normale, ich sag mal normale Gemeindemitglieder, mit denen zusammen abhängen und reden und bla und das und tu's. Ne? So, das sind die Menschen, wo man hingeht und sagt so, hey, da gehe ich hin gern zum Beten oder einen Rat holen. So, weil ich weiß, dass ich da guten Rat kriege. So. Ja. So wichtig. Das wirst du ernst meinen. Vers 10, haben wir das? Vers 9 schon?
Ja.
Danke. Vers 10, und diese sollen zuerst erprobt werden und dann sollen sie dienen, wenn sie untadlich sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein und nicht verleumderisch, sondern nüchtern und treu in allem. Ich finde es schön, hier sind doch die Frauen mit bei den Diakonen. Ja. So, letzte Woche haben wir gesehen, die Frauen sollen nicht herrschen in der Gemeinde und ruhig sein im Gottesdienst. Ne? Aber die Frauen waren sehr laut außerhalb des Gottesdienstes. Ne? Da waren genauso Frauen. Lies 1. Korinther 11, 15, 5, wo Frauen Visionen haben und Weissagen oder Römer. Nee, das ist was anderes. Ist egal. Aber 1. Korinther 11 ist gut. So, ne? Ich bin dankbar für die Frauen. Stell mir vor, die Frauen würden hier nicht mehr dienen. Ja, dann würde ich wieder alles machen. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, also echt sein, sondern nüchtern und treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann eine Frau sein, auch da keine Polygamie. Ihre Kinder und ihrem Haus gut vorstehen, also auch da ein Zeugnis zu Hause sein. Ja. Und denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Und das habe ich so oft gesehen. Da ist jemand, der kommt zum Glauben und der wächst dran und der hört Gottes Wort und der fängt an zu beten und anzubeten und du siehst richtig, wie derjenige oder diejenige geistlich reift und reift und stärker wird im Herrn. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der oder diesejenige, wo es nicht mehr reicht, einfach nur zum Gottesdienst zu kommen und zu hören. Wo es einfach nicht mehr reicht, einfach nur da zu sein, so, sondern die Leute sagen, mir fehlt was. Bis Gott ihnen das aufgibt und sie erkennen, oh, ich möchte gern dienen, ich möchte gern was machen, ich möchte gern Verantwortung haben. Ne? Jemand, der gereift ist, der fängt an zu dienen. Warum? Weil das Herz unseres Herrn ist. Ne? So, und ich sehe das wie genau das, was hier steht. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe. Du siehst dann eine geistliche Reife, eine geistliche Stufe, ne? Zum höher und höher werden, zum viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Auch das sehe ich, ne? Die Gnade wird größer in Jesus Christus, die Erkennung der Freiheit, so, aber auch im Glauben zu leben und verändert zu werden und Jesus mehr und mehr voranzubringen, so, ne? Ist gut zu dienen, so, ist was Wunderbares zu dienen. Und lass uns noch die letzten zwei Verse reden, dann haben wir es geschafft. Ich bin durch die Liste. Hey. So, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Also es geht hier nur um die Haus Gottes, okay? Welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler, die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Und Paulus kommt zum letzten Punkt, zur wichtigen Eigenschaft, die jeder haben muss, die Gottesfurcht, die Ehrfurcht Gottes, die Summe aller Weisheit und Erkenntnis, was Saul sagt. Wie heißt der Sohn von David? Salomo, ne, in seinem Prediger. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, sagt er. Was ist denn dieses Geheimnis der Gottesfurcht? Erklär es uns. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Er ist gerechtfertigt im Geist. Er ist gesehen von Engeln. Er ist verkündigt unter den Heiden. Und er ist geglaubt in der Welt. Aufgenommen in die Herrlichkeit. Na? Jesus. Jesus ist unsere Gottesfurcht. Und noch was Paulus hier sagt, mit der Gottesfurcht und das mit Jesus, ne? Vergiss das nicht, Timotheus, denn das Summe von allem ist im Endeffekt das ist meine Hoffnung drauf. So, weil wer macht denn alles? Wer trägt uns denn? Wer hält uns denn? Ich kann dieser Mensch hier nicht sein. Ich bin das nicht. So, in meinem Innersten rebelliert es zum Gegenteiligen. Von meinem Inneren her, wenn ich schwache Momente habe und nicht auf Jesus sehe, dann rebelliere ich dagegen. Ich möchte mal gerne lügen. Oder Ich möchte gern mal auf die Schnauze hauen. Manchmal wirklich, ja. So ein, oder einfach mal mit stänkern oder mit, na, hier hinterm Rücken, wie nennt man das? Lästern, danke. Mein Kopf ist heute echt frei. So ein, mal mitlästern, das macht so einen Spaß, oder? Wenn da irgendein Thema hast, so, wo alle lästern und du kannst dich damit reinhängen, ne? Was denn? Manchmal möchte ich mich gern besaufen. So ein, oder einfach mal ausrasten, rumrennen, nackig und laut schreien, so laut es geht. So ein, ne? Einfach mal was anderes machen und nicht so beherrscht sein. So ein Vorbild sein. Ne? Und genauso die Diakone, die haben die gleiche Liste bekommen. Hä? So ein, ne? In mir rebelliert was und das wird immer so bleiben, bis ich bei meinem Herrn bin und meinen neuen Leib krieg. So ein, das bin nicht ich. Aber es ist der Punkt, der ich sein möchte. Warum? Weiß mein Herr, es ist Jesus. Und das ist es eben. Paulus sagt hier am Ende zu Timotheus, aber Timotheus, vergiss nicht, Jesus muss das alles tun und Jesus ist fähig, das zu machen. Also vergiss das nicht. Das ist Gottesfurcht, dass du vor Gott kommst und erkennst, Gott, ich bin zerbrochenes Herzens. Ich bin zerbrochener Mensch. Ich schaff das nicht und ich kann das nicht allein tun. Das kann ich nur durch dich. Immer wieder auf Jesus gucken und an ihm dranbleiben und ihm machen lassen. So ein toller Tipp von Paulus. Weil ansonsten, wer eine gute Gemeinde gründen will, hätte echt Probleme. So ein Leute zu finden. So ein, aber trotzdem, auf der anderen Seite ist es für mich auch eine große Ermahnung als Diakon, für das Praktische, als Ältester, für das Geistliche, so ein, für mich persönlich im Dienst Gottes, der da drinnen steht, so ein, ist es echt eine große Ermahnung, weil Gott hier schon sagt so, du musst irgendwie vorangehen und ein Vorbild schon sein. Ansonsten bist du es nicht wert. Ansonsten bist du kein guter Diakon. Ansonsten bist du kein guter Ältester. So ein, du musst einen heiligen Wandel haben. Ansonsten kann ich dich nicht gebrauchen. So. Das zerstört nur. Von daher, auf dich. Zum Glück gibt es noch die Gnade. Ja, ich danke dir für die Ordnung, die du bringst. Und deine Fußstapfen zu treten, das ist echt nicht leicht. Das geht uns allen so, egal welche Position wir haben, in der Gemeinde oder zu Hause. Zu Hause mit Familie sind wir alle irgendwo Älteste oder halt geistliche Leiter und praktische Leiter, Diakone. So, ja, aber auch in der Gemeinde und ich möchte ein gutes Vorbild sein und mich nicht gehen lassen, nicht faul sein, sondern arbeiten und müden, ja, was tun. Der Hirte muss vorausgehen und beweisen, dass es echt ist, bevor die Schafe manchmal folgen. Und von daher bin ich dir auch da, dass du mich zu einem besseren Leiter machst, zu einem Hirten, der mehr und mehr liebt, mehr und mehr bereit ist, zu sterben. Aber auch als Diakone möchte ich dir Ehre bringen und Lob. Ich möchte dich preisen mit meinem Dienst. Ob es im Verborgenen irgendwas ist oder im Sichtbaren, wenn ich was baue oder keine Ahnung, so hinterm Tresen stehe. Ja, wir wollen das alle hier, wir wollen dir dienen und wir wollen aber dir damit die Ehre bringen und Gewinn machen im Himmel. Ja, und, ja, also bitte forme du uns weiter, Herr, ja, zu Männern und Frauen Gottes, so, die ja, bereit sind, dich anzunehmen und deinen Willen, darin zu vertrauen, dass da der Segen liegt. Ja, und auch für hier, ich bitte dich, dass du mehr und mehr Hirten hierher schickst, aber du schickst so viel, wie wir brauchen. Doch für die Diakonie hier danke ich dir, ja. Eigentlich besteht die ganze Gemeinde fast aus Diakonen. Ja. Ja, du bist wunderbar. Und ich bitte dich, dass du nicht aufhörst, uns zu benutzen und dein Werk zu bauen. Ja. Ja, mach uns bereit, dass wir ein gutes Zeugnis auch da draußen sind. Danke, dass du uns für wert befindest und dass wir dir auch dienen dürfen, mitbauen dürfen. Ja, bitte achte darauf, dass wir nie irgendwie ein Konzern oder ein Betrieb werden, den es nur noch um Gewinn geht und um Zahlen und um Quantität, ja, sondern dass ja, wir nicht vergessen, worum es hier wirklich geht. Ja, um die Seelen, um die einzelnen Personen. Ja, um deinen Willen und dein Herz und deine Anbetung, ja. Daher formen wir uns weiter in Gottesfurcht. Ich danke dir dafür. Amen.